The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 21. Mai.
Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst.
Die SPD ist im Du-darfst-Modus. Wie einst im 90er-Jahre-Werbespot, ich will so bleiben, wie ich bin. Zwar hat Lars Klingbeil, der neue mächtige Mann aus der alten Führungsriege der Sozialdemokraten, einen Generationenwechsel bei der Besetzung der meisten Ämter vollzogen, doch nur das äußere Antlitz der alten Tante SPD zu verjüngen, das reicht nicht. Und so machen sich schon in den ersten Regierungstagen die Beharrungskräftigen in Partei und Fraktion bemerkbar, eben die so bleiben wollen. Zum Beispiel der bisherige Generalsekretär und jetzt Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch. Er sagte in seiner Bundestagsrede nach der Regierungserklärung von Friedrich Merz:
Ich bin mir sehr sicher, und Sie haben davon gesagt, erzählt, dass wir auch streiten müssen. Streit per se ist nichts Schlechtes und gehört zur Demokratie dazu. Aber es muss immer zielgerichtet sein, und das versichere ich Ihnen im Namen der SPD-Bundestagsfraktion.
Zu Beginn einer Regierungskoalition, der es nicht einmal gelungen ist, ihren Kanzler im ersten Wahlgang zu bestätigen, das Streiten zu betonen, ist angesichts der von Streit geprägten Ampeljahre völlig daneben. Unabhängig davon steht die Frage, wofür will denn die SPD zielgerichtet streiten? Nun, sie will zum Beispiel in Bezug auf Waffenlieferungen an die Ukraine die Streitigkeit fortführen, die schon die Ampel geführt hat. So hat Miersch die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern öffentlich ausgeschlossen.
Wir wollen eine Kriegspartei werden, und so haben wir auch immer die Ablehnung der Taurus-Lieferung begriffen, und dabei bleibt es.
Es ist der Text der Scholz-SPD, den Miersch hier spricht. Und das kurz nachdem die schwarz-rote Bundesregierung die Linie ausgegeben hatte, die Debatte um Waffenlieferung und Waffensysteme aus der Öffentlichkeit herauszunehmen. Der strategischen Ambiguität wegen. Auch beim Mindestlohn will die SPD so bleiben, wie sie unter Scholz war. Sollte die unabhängige Expertenkommission, die für die Festsetzung der Mindestlohnhöhe zuständig ist, nicht so entscheiden, wie es die Sozialdemokraten für angemessen halten, dann schließen sie eine gesetzliche Anhebung nicht aus. Das ist die Position von Miersch, ebenso wie die der neuen Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas. Mit Blick auf die sozialen Sicherungssysteme, allen voran die Rente, hat die SPD schon im Koalitionsvertrag deutlich gemacht, dass sie von ihrem bisherigen Kurs nicht abweichen will. Fatal ist, dass sie sich selbst der ehrlichen Problemanalyse verweigert. Das ist am Montag in der Sendung von Sandra Maischberger deutlich geworden, wo Hubertus Heil bis vor kurzem noch Bundesarbeitsminister zu Gast war.
Je besser die Erwerbsintegration aller gelingt, die im erwerbsfähigen Alter sind, desto stabiler ist die Rente. Und wer es nicht glaubt, muss sich die letzten 20 Jahre angucken. Die ganzen Untergangspropheten, es gab auch schon eine Demografie, haben nicht recht behalten, weil wir es geschafft haben, einen hohen Stand von Beschäftigten zu bekommen.
Was Heil nicht sagt, das Rentensystem ist schon seit Jahren nur mit gigantischen Milliardenzuschüssen aus dem Bundeshaushalt aufrechtzuerhalten. Hohe Erwerbstätigkeit hin oder her. Nun hat die Person Hubertus Heil in der jetzigen Koalition keine Funktion mehr. Die Geisteshaltung von Hubertus Heil aber, nicht nur in der Rentenfrage, ist in der Partei immer noch präsent. Es ist die Geisteshaltung, die die SPD auf 16% gedrückt hat. Egal wie sich die Lage in der Welt und in Deutschland entwickelt, für die Bürger kann alles bleiben, wie es ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview analysiert die Journalistin und Buchautorin Mariam Lau die Methode Friedrich Merz.
Der Merz ist nicht gut in der Lage, sowas vorzubereiten und Verbindungen zu knüpfen, weil er immer handelt aus einem, was die Amerikaner Sense of Entitlement nennen.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat Neuigkeiten von Tesla. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer goldenen Toilette, die sich vor 6 Jahren in Luft aufgelöst hat. Und wir feiern den Geburtstag des Künstlers Albrecht Dürer. In den ersten Tagen der neuen Merz-Regierung ist schon einiges passiert. Und noch viel mehr steht bevor. Was können wir also von dem neuen Bundeskanzler erwarten und wo könnte er enttäuschen? Darüber spreche ich mit der Zeitjournalistin und Autorin Mariam Lau. Sie beobachtet die CDU und Friedrich Merz seit vielen Jahren. Jetzt erscheint ihr Buch mit dem Titel Merz auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Mariam und ich sprechen darüber, wer Friedrich Merz war, wer er heute ist und wer er noch werden könnte. Was Mariam zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, liebe Mariam.
Guten Morgen, liebe Dagmar.
Mariam, jetzt erscheint ja dein Buch über Friedrich Merz, unser aller Kanzler. Und du begleitest Merz und die CDU ja schon seit Jahren. Bei deinen Recherchen für das Buch, was hast du über oder an Friedrich Merz entdeckt, das selbst dich noch überrascht hat?
Also was mich überrascht hat, war seine Freude daran, sich zu verändern, ja, also Sachen kennenzulernen, Leute kennenzulernen, mit denen er sonst milieumäßig einfach gar nichts zu tun hat. Also ich erinnere an ein Treffen bei der Lesben- und Schwulenunion. Das hat er wirklich, also das war echt, wir haben uns alle, die da im Publikum saßen, haben sich angeguckt und haben gedacht, was? Ist der Merz?
Weil er so liberal plötzlich war, weil er hat ja schon zu kämpfen gehabt mit Homosexuellen. Erinnert sei an Klaus Wowereit, als Wowereit sich geoutet hat, wie Merz da reagiert hat. Erzähl nochmal.
Genau, da hat er gesagt, ja, alles schön und gut, solange er mich in Ruhe lässt, so ungefähr. Ich habe den Wortlaut jetzt nicht mehr im Kopf. Und dann hat er auch so eine Verbindung gezogen zwischen Pädophilie und schwulen Adoptionen und so. Und all das hat er da nochmal vorgebracht und hat sich entschuldigt, hat gesagt, das muss ihn sehr wehgetan haben. Es tut mir wirklich leid und aus unserer lockeren Verbindung muss jetzt eine feste Partnerschaft werden oder so ähnlich. Und das war halt nicht ranschmeißerisch, sondern man merkte, da steckte echt so ein Prozess dahinter, ja. Und die Leute saßen da, die waren eben wirklich immer so ein bisschen Outcasts gewesen und guckten sich an und dachten, Donnerwetter. Und was ich eben den Witz fand, war, dass er dann im gleichen Atemzug gesagt hat, aber bei dem Versuch, die sexuelle Diskriminierung ins Grundgesetz zu nehmen, gehe ich dann wieder nicht mit. Und das finde ich halt gut. Ja, jemand, der sich nicht ranschmeißt und sagt, ihr seid großartig und ich unterschreibe alles, was ihr wollt, sondern hier habe ich meinen Weg zu euch gemacht und da bleibe ich stehen. So. Und da hatte ich eben, um nochmal auf deine Frage zu kommen, den Eindruck, sowas macht dem irgendwie auch Spaß.
Du sagst, überrascht hat dich die Lust von Merz an Veränderung, sich auf Neues einzulassen. Nach außen hin hat er ja aber den Ruf, der Mann zu sein, der irgendwo in den 90ern kleben geblieben ist und da weitermacht, wo er damals aufgehört hat. Ist das also nur ein Klischee über Merz?
Ja, das finde ich ein totales Klischee. Und das Interessante an diesem Klischee ist, dass alles, was also meiner Ansicht nach an dem Politiker Merz nach vorne weist, stammt im Grunde aus den 90ern. Also er ist 1989 ins Europäische Parlament gekommen, als das für viele Leute ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig attraktiv war. Er ist dahin wenige Monate nach dem Mauerfall und hat also diese ganze Phase des Euro-Enthusiasmus, ja, die Mauer ist weg, der Liberalismus tritt seinen weltweiten Siegeszug an, wir machen Maastricht, wir rücken enger zusammen. Das ist die Phase, in der Merz sozusagen politisch laufen lernt. Und ich finde, diesen Enthusiasmus, den merkst du ihm bis heute bei Treffen mit Starmer und Macron und Tusk und so weiter. Das ist, also ich will jetzt nicht hier aus der Haut fahren vor lauter Begeisterung, das hat alles seine Probleme oder so weiter. Aber dieser Enthusiasmus, darin liegt für mich auch die Chance und der Reiz dieser Merzschen Kanzlerschaft.
Also der Außenkanzler Merz, den wir vor allem erleben werden. Das internationale Parkett, da will er sich bewegen.
Da will er hin, auf die internationale Bühne. Jetzt kommt noch Washington sehr schnell und so. Und ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist alles schwierig genug, ja. Washington, Israel, gerade die Transatlantikerpartei CDU steht ja da quasi vor einer Identitätskrise.
Glaubst du, dass Merz der Mann sein kann, der Trump erreicht, der mit Trump einen Umgang findet, der dann auch Europa nützt?
Also ich glaube, diese ganze Sache von, du musst da nur einen Anzug tragen, du musst da nur den richtigen Ton finden, du musst da nur eine Bromance anfangen, ehrlich gesagt, ich fürchte, das können wir alles vergessen. Der Typ ist nicht bereit, für den ist Europa eine Frau, sagen wir mal so. Ja, und der nimmt uns nicht nur nicht ernst, sondern der steht mit Europa auf Kriegsfuß. Alles das, wofür Europa steht, ist für den nebbig. Das braucht er nicht. Das findet er schwächlich und schlecht und so weiter. Merz hatte meiner Ansicht nach den richtigen Impuls, als er noch am Wahlabend gesagt hat, wir müssen uns von denen unabhängig machen.
Lass uns mal auf den Merz jetzt der ersten Tage gucken. Also wir haben jetzt über den Merz gesprochen, den internationalen Merz. Aber lass uns noch mal an seine Regierungserklärung, seine erste, erinnern. Da hat nämlich Ricarda Lang etwas sehr Spannendes gesagt von den Grünen. Sie hat nämlich über die erste Regierungserklärung von Friedrich Merz gesagt: Friedrich Merz war noch nie so sehr Angela Merkel wie heute. Steckt etwas Angela Merkel tatsächlich in Friedrich Merz?
Was stimmt an der Kritik ist, dass wir jetzt ein Defizit, an vielen Stellen ein Defizit von Merz kennengelernt haben, dass er nämlich nicht Kritiker einbindet, vorher guckt, wo ist eine Missstimmung und so weiter. Also, dass ihm das passiert ist, der zweite Wahlgang, dass ihm 18 Leute von der Fahne gegangen sind. Ich glaube auch, dass die eher in der SPD waren, aber nehmen wir mal an, es waren auch welche in der CDU, dann waren es vielleicht welche, um die er sich nicht genug gekümmert hat. Und wenn man sich mal vor Augen hält, seine zwei treuesten Mitstreiter, Thorsten Frey und Carsten Linnemann, sind nicht das geworden, was sie eigentlich werden wollten. Und da müssen die jetzt einfach irgendwie mit leben. So. Und ich finde zwar richtig, dass man seinen Getreuen nicht jeden Wunsch erfüllt, aber ich habe immer den Eindruck, der Merz ist nicht gut in der Lage, sowas vorzubereiten und Verbindungen zu knüpfen, weil er immer handelt aus einem, was die Amerikaner Sense of Entitlement nennen. Er hat einfach das Gefühl, das und das steht ihm zu und jetzt folgt bitte, Freunde. Also ihr werdet es ja wohl einsehen, dass ich der Beste für diesen Punkt bin und fertig. Und das hat er jetzt schon mehrfach, hat ihn das richtig ins Schlamassel geführt. Bei der Abstimmung mit der AfD, bei der Kanzlerwahl, bei der Schuldenaufnahme und so weiter, war er immer darauf angewiesen, dass andere Leute nicht so kleinlich und parteifixiert sind wie er.
Die Abstimmung mit der AfD oder von Inkaufnahme der AfD-Stimmen, die hat ihm ja auch viel Kritik eingebracht, auch aus den eigenen Reihen. Weißt du, wie er heute darüber denkt? Bereut er das? Findet er nach wie vor, das war der richtige Weg?
Wir erinnern uns doch, er hat ja schon in der Woche gesagt, es tut mir leid, dass das jetzt auf diesem Weg hier gehen muss. Und dann, also mir läuft immer noch ein kalter Schauer den Rücken runter, wenn ich mir die Worte des AfD-parlamentarischen Geschäftsführers in Erinnerung rufe, wo der gesagt hat, jetzt stehen Sie hier, das war auch in Antwort auf Merz' Reue, jetzt stehen Sie hier, Herr Merz, mit schlotternden Knien. Wenn Sie noch die Kraft haben, dann folgen Sie uns. Wir sind die Kraft der Zukunft und so weiter. Und wenn man in dem Augenblick in die Gesichter der Unionsfraktion geguckt hat, dann haben die, also es hat niemand genickt, aber jeder hat gespürt, wie das gestimmt hat. Ja, diese Diagnose mit den schlotternden Knien, das war total richtig. Und da muss er halt echt dazulernen.
Zum Schluss habe ich noch eine Frage, die auf das Innenpolitische und die Zusammenarbeit mit der SPD abzielt. Das eine ist, was Merz außenpolitisch erreicht, und da macht er wirklich eine sehr gute Figur, also was er in den paar Tagen seiner Amtszeit allein schon an hoffnungsgebenden Bildern produziert hat, das ist groß. Aber auch nach innen hin muss ja in diesem Land was passieren. Eigentlich brauchst du einen Reformkanzler. Also die sozialen Sicherungssysteme, die stehen kurz vor dem Kollaps. Hat Merz die Kraft und auch die Macht in dieser Koalition, diese harten Reformen, die anstehen, auch durchzudrücken und umzusetzen? Kann er das? Kann er ein Schröder sein, der da so eine Agenda-Politik durchzieht?
Ich habe da so meine Zweifel. Also die Idee ist ja jetzt, dass man diese Kommissionen einrichtet. Und ich möchte diese Kommissionen nicht schlecht reden, weil die haben in der Vergangenheit ja wirklich schon viele Reformen auf den Weg gebracht, Harz und so weiter, Herzog und so. Aber ob er wirklich das ganze Land dazu aufrütteln kann, er der reichste Bundeskanzler, den wir je hatten, ich weiß es nicht. Also es ist dem Land sehr zu wünschen, aber ich glaube halt, man sieht ja, wie viele Auslandsreisen jetzt, demnächst kommt Washington, dann kommt Kanada und so weiter. Finnland ist, glaube ich, das erste jetzt am Montag. Ja, also von dem werden wir hier in Deutschland nicht viel sehen.
Deine Prognose zum Schluss, liebe Mariam. Hält diese Regierung die volle Legislatur durch?
Sie ist ja so ein bisschen klischeemäßig gesagt zum Erfolg verdammt. Aber ganz sicher kann man sich da nicht sein, fürchte ich.
Liebe Mariam, ich danke dir für dieses Gespräch, wünsche deinem Buch einen großen Erfolg, den es sicherlich haben wird, und freue mich, wenn wir bald mal wieder plaudern. Hab einen schönen Tag.
Du auch, Dagmar, danke dir sehr.
Sie möchten frische Impulse für Ihr Unternehmen, praxisnahes Wissen und einen echten Austausch mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern? Dann sollten Sie bei der MyWay, dem Strategiegipfeltreffen der Familienunternehmen, am 24. und 25. September in Berlin dabei sein. Die MyWay bringt die besten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen. Besonders spannend die Masterclasses, exklusive Workshops, in denen Top-Expertinnen und Experten ihr Wissen teilen und konkrete Lösungsansätze für unternehmerische Herausforderungen bieten. Mit dabei ist in diesem Jahr unter anderem Lara Sophie Botur, erfolgreiche Tech- und LinkedIn-Influencerin. Hier erklärt Lara Sophie Botur, was sie und ihr Unternehmen in der Masterclass erwartet.
Menschen entwickeln Technologie für Menschen und irgendwo auf der Reise verlieren wir den Menschen leider. Das ist ein Kommunikationsproblem. Und das kann man adaptieren nicht nur auf Technologie, sondern auch grundsätzlich auf Business-Themen. Das heißt, jeder, der in meine Masterclass auf der MyWay kommt, der lernt, wie man als Unternehmen sichtbar wird über die Menschen dahinter. Denn Menschen folgen Menschen. Business basiert auf Vertrauen und Vertrauen ist eine Menschensache.
Wenn Sie neugierig geworden sind, dann sichern Sie sich jetzt Tickets. Den Link finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts und wir freuen uns auf Sie.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da fragt man sich gerade, wie die Zukunft von Tesla aussehen wird. Genaueres darüber weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwed an der Wall Street. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar.
Anne, Tesla-Chef Elon Musk hat angekündigt, sich wieder voll und ganz auf sein Unternehmen konzentrieren zu wollen. Was hat es damit auf sich?
Ja, Elon Musk hat gesagt, jetzt mindestens für die nächsten 5 Jahre als CEO von Tesla an Bord zu bleiben. Ihm ist wichtig, die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten und Tesla aktiv in die Zukunft zu führen. Dabei gehe es ihm ausdrücklich nicht ums Geld, sondern um die strategische Ausrichtung. Konkret will Musk jetzt weniger Zeit in Washington verbringen und seine politischen Aktivitäten deutlich zurückfahren. Er hat angekündigt, in Zukunft viel weniger für Wahlkampagnen zu spenden, weil er findet, dass er genug getan habe. Das dürfte auch für etwas Ruhe jetzt rund um Tesla sorgen, nachdem die politische Aufmerksamkeit zuletzt ja eher für Wirbel und sogar Boykottaufrufe gesorgt hatte. Im Fokus steht jetzt also wieder das Kerngeschäft. Musk will noch im Sommer die ersten Tesla-Robotaxis in Austin auf die Straße bringen und das Konzept dann schnell auf weitere Städte ausrollen. Die Erwartungen sind sehr hoch, denn trotz zuletzt schwacher Verkaufszahlen und Gewinnrückgängen sieht Musk großes Potenzial in der Robotaxi-Technologie. Also kurz gesagt, Musk zieht sich aus der Politik zurück, richtet seinen Fokus wieder ganz auf Tesla und setzt große Hoffnungen auf die Robotaxis als nächsten Wachstumsschub.
Und Anne, jetzt sag uns noch, wie die aktuellen Zahlen von Home Depot zu bewerten sind.
Ja, ganz solide würde ich sagen. Der Umsatz ist um 9,4% gestiegen und lag damit über den Erwartungen. Allerdings ist der Gewinn etwas zurückgegangen und die sogenannten vergleichbaren Umsätze, also die Verkäufe in bestehenden Filialen, waren auch leicht rückgängig. Das zeigt, die Konsumzurückhaltung bei größeren Renovierungsprojekten hält an, was vor allem auch an den hohen Zinsen und der Unsicherheit am Immobilienmarkt liegt. Positiv fällt aber auf, dass Home Depot trotz der neuen US-Zölle die Preise stabil halten will. Der Konzern setzt auf seine Größe, enge Partnerschaften mit Lieferanten und eine breite Diversifizierung auch der Bezugsquellen. So soll zum Beispiel keine Importnation außerhalb der USA mehr als 10% des Einkaufsvolumens ausmachen. Damit grenzt sich Home Depot klar von Wettbewerbern wie Walmart ab, die bereits Preiserhöhungen angekündigt haben. Die Home Depot-Aktie schloss mit einem Minus von 0,6%.
Und Dagmar? Was geht eigentlich gar nicht?
Dass eine voll funktionsfähige Toilette aus 18-karätigem Gold erst gestohlen wird, sich anschließend in Luft auflöst und die Diebesbande auch noch ungeschoren davonkommt. Was sich anhört wie ein Loriot-Sketch mit Ocean's 11-Besetzung, hat sich aber genau so zugetragen und schreit geradezu nach einer Verfilmung. Vor fast 6 Jahren gelang einer bis heute unbekannten Anzahl von Dieben etwas scheinbar Unmögliches. Sie klauten eine rund 100 Kilogramm schwere Toilette. Das vollständig vergoldete, stille Örtchen hat sogar einen Namen: America. Bis September 2019 stand das gute Stück in einem englischen Herrenhaus. Allerdings nicht in irgendeinem, sondern im Geburtshaus von Sir Winston Churchill, der den goldenen Thron aber nie selbst zu Gesicht bekommen hat, da dieser erst lange nach seinem Tod dort einen Ehrenplatz bekam. Wer nun glaubt, dass die Geschichte an diesem Punkt nicht noch absurder werden kann, der liegt falsch. Denn tatsächlich war das 5,6 Millionen Euro teure Kunstwerk des italienischen Künstlers Maurizio Cattelan bis zu seinem Verschwinden mehr oder minder in Betrieb. Jeder Museumsbesucher hatte 3 Minuten Zeit, um America zu bewundern, zu fotografieren oder eben Platz zu nehmen. Zuvor war die Toilette bereits im New Yorker Guggenheim Museum im Einsatz. Vermutlich die teuerste Sitzgelegenheit der westlichen Welt. Damals im Guggenheim Museum war der goldene Thron ein absolutes Highlight.
Und auch die Besucher zeigten sich von interessiert bis begeistert. Ich denke, es ist irgendwie total verrückt und lächerlich. Ich denke, es ist sehr politisch und hat viel bewegt, seitdem es installiert wurde und hat mehr Bedeutung als das Selfie, das ich gerade von mir da drin gemacht habe.
Doch die goldenen Zeiten sind vorbei. Von der luxuriösten Toilette der Menschheit fehlt seit dem Raub, der nur 5 Minuten dauerte, bis heute jede Spur. Ermittler vermuten, dass das Kunstwerk zerteilt, eingeschmolzen und stückchenweise verkauft wurde. Lediglich ein Beteiligter, ein 36-jähriger Brite, der beim Verkauf einzelner Klokomponenten geholfen haben soll, wurde jetzt zu 21 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Rest der Bande? Unauffindbar. Weil der Gefasste dicht gehalten hat. Wir lernen, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der alte Albrecht Dürer zu seiner Lebzeit so oft der allererste war. Er war nicht nur ein Meister der Malerei, sondern auch ein Meister der Innovation. Heute, im Jahr 1471, erblickte er in der damals boomenden Handelsstadt Nürnberg das Licht der Welt. Als 3. von 18 Kindern. Albrecht ging mit 12 Jahren in die Goldschmiedlehre bei seinem Vater und lernte anspruchsvolle handwerkliche Techniken. Aber er brach ab. Er wollte etwas anderes. Albrecht Dürer wollte malen. Der junge Mann machte eine Lehre bei einem benachbarten Maler. Im Laufe der Jahre wurde er nicht nur berühmt für seine enorme Präzision. Die virtuose Zeichnung der betenden Hände und der täuschend echt gemalte Feldhase waren und sind eine Sensation. Dürer war auch Pionier. Er war fasziniert von menschlichen und tierischen Körpern und studierte sein Leben lang Proportionen und Perspektiven. Als erster Maler der europäischen Kunstgeschichte fertigte er ein Aktbildnis von sich selbst an. Das hatte es vorher noch nicht gegeben. Es zeugte von einem neuen Selbstbewusstsein, der Künstler als Mittelpunkt seiner selbst. Anmaßend und provokativ. Außerdem gilt Dürer als der Erste, der ein weibliches Aktporträt auf die Leinwand brachte. Man sieht darauf den Rücken einer Nackten. Das Besondere war, dass es ein Akt ohne religiösen Kontext ist. Das Bild und der Körper stehen für sich, ohne biblische Botschaft. Und Dürer war nicht nur ein Genie mit dem Pinsel. Er, der in einem kaufmännischen Umfeld aufgewachsen war, nutzte die Strukturen des neu erfundenen und disruptiven Buchdrucks, um seine Holzschnitte und Drucke in Massenproduktion herzustellen. Den berühmten Holzschnitt vom Rhinoceros verkaufte er 1000 Male. Wohlbetuchte Menschen weit außerhalb der Nürnberger Stadtgrenzen konnten sich plötzlich einen echten Dürer in die Kammer hängen und waren bereit, dafür ordentlich zu zahlen. Der Maler begründete damit eine neue Ära des Kunstvertriebs und auf all seinen Werken prangte das immer gleiche und schon damals legendäre Logo AD, Albrecht Dürer. Vielleicht war der Mann ja auch das, der Erfinder des guten Marketings. Oder was sonst ist der Grund, dass er auch nach über 500 Jahren noch nicht vergessen ist? Unforgettable. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. Unforgettable. Though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before
Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable